Woran erinnert man sich, wenn man auf ein Jahr zurückschaut? An einzelne Ereignisse, Situationen, Bilder, Momentaufnahmen? Eins ist wohl sicher, man erinnert sich weniger an das Alltägliche als das Außergewöhnliche. Aber was, wenn das Außergewöhnliche Alltag geworden ist, so wie jetzt in dieser Pandemie? Auch für die Kultur hat das eins bedeutet, nämlich Beschränkung, weniger von allem. Das ist eine der Erfahrungen, die alle unsere Kritikerinnen und Kritiker geeint hat, die bislang hier bei uns ihre Bilanz dieses nun fast vergangenen Jahres gezogen haben. Und zu Wort kommen soll jetzt unsere RBB-Kultur-Kunstkritikerin Silke Hennig. Silke, hallo.
Hallo.
Weniger von allem, die Kunst hat da doch wohl auch keine Ausnahme gemacht, oder?
Nee, natürlich nicht. Also Ausstellungen wurden verschoben, vorzeitig geschlossen. Es war nichts mehr so richtig planbar, gleiche Probleme für alle. Und für Museen, die Ausstellungen mit internationalen, vielleicht auch noch teuren Leihgaben planen, waren das dann noch ein paar mehr Probleme. Da wird Logistik, Leihverträge, Versicherung, eigentlich alles zu einem großen Albtraum. Das hat zum Beispiel das Potsdamer Museum Barberini erfahren. Da sollte die Ausstellung zum russischen Impressionismus schon vor einem Jahr gezeigt werden. Dann kamen die Pandemieverordnungen und die Ausstellung wurde dann erst im Frieda-Burda-Museum Baden-Baden gezeigt und ist jetzt noch bis Anfang Januar im Barberini in Potsdam zu sehen. Aber da hatte offenbar auch der Hauptleihgeber, die Tretjakow-Galerie in Moskau, ein Interesse daran, das zu ermöglichen. Und die beiden deutschen Privatmuseen, Burda in Baden-Baden und Barberini in Potsdam, sind keine armen Schlucker. Denn dafür musste das ursprüngliche Budget ganz sicher ordentlich aufgestockt werden.
Gab es denn unter den hörbar schwierigen Bedingungen herausragende Ausstellungen in den letzten 12 Monaten?
Na, ich würde die Messlatte jetzt einfach nicht zu hoch hängen wollen. Ja, Ausstellungen werden über Jahre geplant und die Bremsspuren, die Pandemie da hinterlässt, die werden ganz sicher noch länger spürbar sein. Aber ich war zum Beispiel wirklich überrascht von der Hodler-Ausstellung in der Berlinischen Galerie, zumal ich kein großer Fan von Ferdinand Hodler bin. Dachte ich jedenfalls. Hodler war ja ein Schweizer Maler, der so eine Zwischenposition einnimmt. Bisschen Symbolismus, expressive Farbgebung, das ornamental-flächige des Jugendstils findet man alles in seiner Malerei. Und diese Ausstellung wollte die Bedeutung Berlins für Hodler und Hodlers für Berlin aufzeigen, der allerdings nie in Berlin gelebt, nur hier ausgestellt hat. Also das Konzept schien mir vielleicht ein bisschen weit hergeholt, so viel zu meinen Vorurteilen. Aber vor den Originalen war das dann wirklich eine ganz andere Geschichte. Also Hodlers Malerei, die wird in Abbildungen flach. Ne? Also da sieht man dann nur noch die Motive. Vor den Originalen aber sieht man, wie diese Motive eingebettet sind in die Art und Weise ihrer Darstellung. Also da bekommen diese Bilder eine ganz andere Kraft und Tiefe, eine andere Qualität. Also das war für mich einmal mehr die Erfahrung, schau dir die Kunst im Original an, das kann man nicht ersetzen. Ist vielleicht eine Binse, aber ich habe Ferdinand Hodler da eigentlich erst für mich entdeckt, weil es dann halt auch nochmal was anderes ist, ob man ein Bild sieht oder den Vergleich hat, den eine Ausstellung bietet. Trotzdem würde ich sagen, das Besondere für die Kunst 2021, jedenfalls in dieser selbst erklärten Kunsthauptstadt Berlin, waren weniger die Ausstellungen als vielmehr das, was sich im Hintergrund getan hat, auf organisatorischer und auch auf personeller Ebene.
Also das heißt, es gab spannende, möglicherweise skandalöse, ich weiß nicht, Personalentscheidungen?
Also es gab zumindest viel Aufregung um solche Entscheidungen. Ne? Es ist schon auffällig, wie viele Wechsel überhaupt es in diesem Jahr gab oder wie viele Wechsel zumindest angekündigt wurden. Knall auf Fall ging es bei Katja Blomberg, die langjährige und aus meiner Sicht auch sehr erfolgreiche Leiterin des Haus am Waldsee. Die hat diesem Haus ja ein sehr klares und gutes Ausstellungsprofil gegeben und ging quasi sofort von einem Tag auf den anderen, nur ein paar Monate vor Auslaufen ihres Vertrags. Der Hintergrund war wohl ein Zerwürfnis mit dem neuen Vorstand des Trägervereins. Ja, und bei den ganz großen Einrichtungen ähnlich, also bei den staatlichen Museen, wo es ohnehin ordentlich knirscht im Gebälk, endete im Januar die Amtszeit von Generaldirektor Michael Eisenhower als Direktor der Gemäldegalerie. Diese Doppelfunktion hatte er immerhin 5 Jahre. Das hat sicherlich Geld gespart, aber eine Weltklasse-Sammlung mit bestenfalls halber Kraft zu managen, das kann eigentlich keine gute Lösung sein. Das hat man jetzt korrigiert. Die neue Direktorin ist im Amt, aber braucht natürlich erstmal noch ein bisschen Zeit. Ja, und dann ging es auch munter weiter. Also die Leitungen von Neuer Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof waren neu ausgeschrieben worden. Das hat mit den geforderten Umstrukturierungen bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu tun und führte dazu, dass den bisherigen Chefs der Direktorenstuhl vor die Tür gestellt wurde. Also der Hamburger Bahnhof bekommt ein neues männliches Führungsduo, gut vernetzt, aber nahezu ohne Museumserfahrung. Die neue Nationalgalerie übernimmt Klaus Biesenbach, der für meine Begriffe hierzulande immer allzu sehr bejubelte Mitgründer der Kunstwerke in Mitte, der dann ja Museumskarriere in den USA machte, ebenfalls gut vernetzt, aber ohne kunsthistorische Ausbildung.
Neue Nationalgalerie. Ich poche ja aufs Schöne, aufs Gute, aufs Feierliche.
Auf zu Recht.
Die ist ja nun nach jahrelanger Sanierung wieder eröffnet worden. Da jubelst du auch?
Ja, also das war wirklich ein richtig schöner Moment. Ja, ist ja verrückt, wie schnell man sich auch an solche Fehlstellen gewöhnt. Ich fand das wirklich einen erhebenden Moment, wieder in dieser wunderbaren gläsernen Halle zu stehen, die einem eben doch eine andere Perspektive auf das Draußen vermittelt, als wenn man einfach nur draußen steht und in die Gegend guckt. Die Calder-Ausstellung zur Eröffnung passt da auch hervorragend hinein. Und dass man jetzt den Skulpturengarten endlich wieder betreten kann, das verändert wirklich das Raumgefühl im Untergeschoss, das ja eigentlich ziemlich hermetisch ist. Also ja, endlich ist dieses Gebäude wieder voll da und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es mit entsprechenden Ausstellungen auch wieder voll ins Kunstleben einsteigt.
Bei uns, bei mir im Studio, natürlich Corona-gerecht hinter vielen, vielen Scheiben in einem anderen Raum. Wir teilen keinen Raum, können Sie sich darauf verlassen, ist unsere rbb-Kultur-Kunstkritikerin Silke Hennig mit dem Rückblick auf das Kunstjahr 2021. Und Silke, die schwierigste, die grundsätzlichste Frage habe ich mir zum Schluss unseres Gespräches aufgehoben. Ich weiß gar nicht, ob die in wenigen Minuten zu beantworten ist. Es ist ja im Grunde das zweite Pandemiejahr gewesen. Welchen Einfluss hat das an sich auf die zeitgenössische Kunst gehabt? Hat die sich auch durch diesen Einfluss verändert?
Naja, also zuallererst manifestieren sich natürlich die wirtschaftlichen Folgen, ne? Also Galerien und Künstler, die aufgeben oder weggehen. Der Mietkostendruck in Berlin jedenfalls spielt natürlich auch noch eine erdrückende Rolle. Die potenteren Galerien stemmen sich dagegen, indem sie weiterhin an Formaten wie dem Gallery Weekend festhalten. Und man muss sagen, der international agierende Kunsthandel hat auch überhaupt keine schlechten Geschäfte gemacht, denn in der erzwungenen Ruhe sind offenbar doch noch ein paar mehr Leute auf die Idee gekommen, Kunst zu kaufen, und der Handel hat mit digitalen Showrooms ordentlich aufgerüstet. In der Kunst selber, das muss man sicher noch abwarten, aber es gibt schon seit längerem einen Trend zum Sozialen, das ist ganz auffällig, also thematisch, formal, das heißt Kunst stößt selbst soziale Prozesse an, beteiligt das Publikum. Das ist dann das Kunstwerk, dieser Prozess und eben nicht ein Bild oder Objekt. Und es gibt immer mehr Kollektive, also nicht mehr das Künstler, Künstlerinnen-Individuum, die talentierte bis geniale Ausnahmeerscheinung, sondern eine Künstlergruppe. Menschen, die zusammenarbeiten, gemeinsame Ziele verfolgen. Das ist ein Trend, der sich schon vor Corona abzeichnet, aber jetzt, glaube ich, nochmal Fahrt aufgenommen hat. Und davon werden wir nächstes Jahr bei der Documenta ganz viel erleben. Ja, und ich denke, diese Entwicklung wird eben, wie gesagt, noch weiter Fahrt aufnehmen. Also Corona, das kann man dann ja vielleicht auch mal positiv sehen.
Ich muss jetzt aufgrund deiner Antwort, Silke, nochmal nachhaken, weil ich bin hängen geblieben am Stichwort Digitales. Es gibt also Leute, die gucken sich eine Art Katalog im Internet an und kaufen dann Kunst. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss das doch sehen. Ich muss doch näher rangehen können an ein Bild, weiter weggehen.
Also natürlich kann man heute mit hochauflösenden Aufnahmen im Netz einem diese Kunstbetrachtung schon wirklich sehr, sehr nahe bringen. Und dann gilt natürlich auch immer, ich kaufe und wenn es mir nicht gefällt, geht's zurück.